Emil, weißt du, was mich immer wieder wundert? Dass wir in der Finanztipp-Community so wahnsinnig viele offensichtliche Tagesgeldhopper haben, die dauernd die ganze Zeit nach dem besten Tagesgeldangebot suchen. Ich kann es einerseits verstehen, ja, dass man sagt, oh, wo kriege ich jetzt gerade den optimalen Zins? Aber andererseits frage ich mich halt, was bringt das?
Die haben wir übrigens nicht nur in der Finanztipp-Community, sondern auch in der Finanztipp-Newsletter-Redaktion. Es ist eine nicht anwesende Person, aber sie darf sich an diesem Punkt sehr herzlich von uns gegrüßt fühlen. Die Frage ist natürlich, wie viel holst du jetzt raus, wenn du 25 Jahre lang immer den besten Zins hast? Und das hat sich unser Test- und Analyse-Team mal angeschaut und das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Emil und Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie.
25 Jahre. 25 Jahre lang suche ich mir immer das beste Tagesgeld raus. Und welchen Schnitt mache ich dann? Ich habe gesehen, dass das natürlich nicht, wie soll ich sagen, nicht wirklich praktisch durchführbar ist, weil du bist ja immer eine gewisse Zeit bei einem bestimmten Tagesgeldanbieter, ja, und wechselst dann nach einer gewissen Zeit. Also immer dauernd tagesaktuell den besten Zins zu bekommen, ist nahezu unmöglich.
Man merkt auch schon, Saidi würde es nicht machen.
Der Punkt ist, ich habe das zu lange gemacht tatsächlich. Also ich war vor vielen Jahren tatsächlich schon aktiver Tagesgeldhopper, jetzt nicht extrem. Aber ich würde sagen, also ich habe wirklich viele Tagesgeldkonten in meinem Leben schon besessen und habe früher, würde ich sagen, so alle 1 bis 2 Jahre ganz grob gewechselt.
Ja. Das ist ja ganz interessant. Schau, hast du so einen kleinen Trip down Memory Lane,
sagt man doch
immer, so eine Reise in deine Erinnerungen. Genau, aber jetzt nehmen wir mal an, du hast entweder einen Geldmarkt-ETF als Option oder so ein dauerhaft gut verzinstes Tagesgeld und du wechselst da immer. Falls du so ein Tagesgeldkonto möchtest, schau einfach mal in unsere App oder abonniere unseren Newsletter. Da findest du nämlich immer gute Tagesgeldangebote bei sicheren Banken. Dann ist dein Geld gut geparkt und du bekommst einen ordentlichen Zinssatz. Aber
vielleicht lass mich noch einwerfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das totaler Quatsch ist. Wenn du bei deinem Tagesgeld einen unterirdischen Zins hast, 0,5% oder weniger, natürlich macht das Sinn zu wechseln. Ja? Die Frage ist nur, ich glaube, dass viele Leute sich ein bisschen, und das zeigen halt auch die Statistiken, wie viel Geld in Deutschland wo angelegt ist, ein bisschen Illusion machen, wie viel sie da wirklich draus holen können. Ich hatte auch tatsächlich vor nicht so langer Zeit eine Diskussion mit einer ehemaligen Kommilitonin, mit einer ehemaligen Studienkollegin von mir, die genau das macht. Die sagt so, ich kriege immer da gute Zinsen und ich schaue da auch drauf. Und man hört halt ein bisschen raus, dass sich dann etwas zu sehr, auch was ihre Altersvorsorge angeht, zu sehr drauf verlässt.
Ja, die Frage ist ja, wie viel macht das aus? Und das hat sich unser Geldanlageexperte Timo zusammen mit unserem Team Test und Analyse mal angeschaut. Und über die Ergebnisse sprechen wir heute so ein bisschen. Es geht um den Referenzzinssatz EONIA. Das ist die Euro Overnight Index Average. Und das ist einfach ein EZB-Referenzzinssatz. Und der war in der Vergangenheit sehr, sehr nah an den besten Standardzinsen für Tagesgeld. Also das ist quasi... Das ist wie wenn du einen richtig guten Geldmarkt-ETF hast oder es ist quasi einfach die Rechenanalogie für einen Top-Tagesgeldzins zum jeweiligen Zeitpunkt.
Genau, man kann das sich vielleicht so vorstellen, ganz grob, das ist auch nicht ganz korrekt, aber grob so vorstellen, das ist, wenn große Institutionen, typischerweise Banken, sich overnight, du hast es gerade schon angesprochen, sich über Nacht Geld leihen, also extrem kurzfristig, dann müssen die auch Zinsen aneinander bezahlen. Und das ist genau der Zinssatz aufs Jahr natürlich hochgerechnet, von dem wir hier reden, dieser EONIA. Und, du hast es jetzt schon zweimal angesprochen, daran wiederum, ganz grob, orientieren sich eben auch gute Geldmarkt-ETFs, die wir ja auch bei Finanztipp empfehlen, als Alternative zum Tagesgeld, die dann eben am Geldmarkt investieren in sehr kurz laufende, letztendlich festverzinsliche Wertpapiere, und da eben auch immer relativ nah am aktuellen Tagesgeldzins. Und der ist wiederum nicht so weit weg vom Leitzins. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Also im Grunde, worüber reden wir hier? Über die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank.
Das ist natürlich die Frage, wie viel war da überhaupt drin? Und zwar über die letzten 25 Jahre durchschnittlich 1,43% pro Jahr.
Ich habe die Zahl gesehen gehabt und habe mir gedacht so, wow, das ist ganz schön wenig. Ja,
es war aber irgendwie auch mehr, als ich erwartet habe.
Tatsächlich,
aber vielleicht, weil die Niedrigzinsphase so krass in meinem Gedächtnis präsent ist.
Okay, bei mir ist sie in dem Sinne nicht so krass im Gedächtnis präsent, nicht weil sie so lange schon her ist, ist sie ja nämlich gar nicht, sondern weil ich mir gedacht habe, so lang war die ja gar nicht. Also wir reden ja hier über 25 Jahre.
10 Jahre,
genau,
überhaupt, ja.
Ja, nicht mal, ja. Und die mindestens mal, was sage ich jetzt, 10, 15 Jahre davor gab es ja auch irgendwie Zinsen. Und dass dann insgesamt im Schnitt über 25 Jahre nur 1,43% rauskommen. Also nochmal, hättest du diesen Eonia immer bekommen, indem du zum Beispiel in einen sehr guten Geldmarkt-ETF seit 25 Jahren investiert hättest, was praktisch keiner hat. Und wahrscheinlich gab es vor 25 Jahren auch keine Geldmarkt-ETFs, würde ich jetzt mal erwarten. Also es ist nur ein hypothetisches Gedankenspiel, dass du diese 1,43 waren es, glaube ich, ja. Diese 1,43% tatsächlich praktisch bekommen hättest, ist praktisch ausgeschlossen. Das muss man auch deutlich sagen. Das ist so gut ein Ding der Unmöglichkeit, das praktisch hinzubekommen. Aber selbst wenn du es immer optimal gemacht hättest mit dauernden Wechseln oder eben, wie gesagt, einen optimalen Geldmarkt-ETF damals schon gehabt hättest, der praktisch keine Kosten hätte und so weiter, hypothetisch, dann hättest du über die letzten 5 Jahre nur 1,43% Zinsen pro Jahr kassiert.
Wichtig, du hättest die auch gemacht, obwohl dein Geldmarkt-ETF zwischendurch Minus gemacht hätte.
Aha.
Weil, wenn jetzt der EZB-Leitzins für die Einlagen unter 0,5% fällt.
Was er ja war vor 2000.
Genau.
Im Wesentlichen vor 2022, ja, könnte man so grob sagen.
Dann macht ja dein Geldmarkt-ETF Minus, also negative Rendite.
Mhm.
Das kann man so schön verpacken. Er macht Minus und das war eben während der 2010er Jahre der Fall. Du hättest natürlich auch in dieser Zeit deine Geldmarkt-ETF-Anteile verkaufen können und auf irgendeinem Konto zu Nullzinsen ablegen können.
Oder zumindest nicht zu Negativzinsen. Das war
genau.
Ja immer so, dass, also wer sich noch daran erinnert, das war das große Thema. Ich lege Geld irgendwo an und muss dafür 0,5%
Strafzinsen,
0,25% ja. Oder 0,5% Zinsen, Negativzinsen, Strafzinsen zahlen. Großer Aufschrei damals, war Ewigkeiten Thema. Die Tage sind dann irgendwie gefühlt lang vergangen. Aber trotzdem, dass das ein paar Jahre der Fall war, ja, so zweite Hälfte 2010er Jahre, früher 2020er Jahre, trotzdem in Anführungszeichen 1,43% pro Jahr.
Und wenn du das jetzt gemacht hättest, also dann Geld raus und irgendwo parken zu 0% Zinsen, dann hättest du statt 1,43% pro Jahr 1,57% pro Jahr.
Also wenn du in die 1,43% sind die Negativzinsen eingerechnet, wenn ich die vermieden hätte, weil wir bei Finanztipp natürlich in dieser Phase keinen Geldmarkt-ETF empfohlen hätten, sondern du hättest ja einfach auf dem Girokonto gelassen oder auf einem nicht verzinsten Sparbuch und so weiter, dann wären wir bei 1,57.
Ja.
Also macht auch nicht den gigantischen Unterschied. Ne? Also wir reden von 0,14% pro Jahr Unterschied. Aber es ist echt wenig.
Genau, wenn du dich jetzt fragst, oh, wie viel macht das jetzt aus? Sagen wir, du hast mit 10.000 Euro angefangen, die hast du einmal dahingelegt und dann.
Also im Jahr 2000 letztendlich.
Genau,
ja.
Und dann auch nichts mehr eingezahlt.
Mhm.
Dann hättest du mit den 1,43% hättest du so gut 14.150 Euro rausgeholt.
Das ist wahrscheinlich brutto noch, vor Steuer?
Oder? Genau,
nicht
genau, das ist
also,
nur die Summe auf dem Konto.
Wenn du die
Konto.
Zinsen dazu rechnest, Zinseszinseffekt eingerechnet und so weiter, dann bist du bei guten 14.000 Euro.
Mhm. Genau. Und mit den 1,57%.
Also du vermeidest die Negativzinsen. Ja.
Genau. Wären es so knapp 14.900, also 14.800 und ein paar zerquetschte.
Mhm. Okay. Also, ja, schon ein paar hundert Euro Unterschied.
700
aber,
Euro Unterschied, 650,
ja, genau. Ja. Bezogen auf die 14.000 Euro ist es ja gar nicht, erstaunlicherweise gar nicht so wenig, finde ich jetzt. Ja, so, wenn ich sage, 700 Euro Unterschied, bezogen auf 14.000 Euro, und, ja, sind irgendwie so 5% oder sowas in der Richtung. Immerhin, ja, macht einen gewissen Unterschied.
Ist eine gute Spielekonsole rausgeholt quasi.
Ja, genau.
Aber, und das finde ich ist das Krasse, du hast ja jetzt über 25 Jahre Geld an. 25 Jahre sind eine wahnsinnig lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit.
Und mit einem absoluten Top-Zins oder eigentlich dem Top-Zins, der möglich gewesen wäre. Und da finde ich, sind halt diese 14.000 und ein paar zerquetschte wenig.
Ja. Und jetzt geht es darum, das ins richtige Verhältnis zu setzen. Ne? Und jetzt müssen wir bestimmt über das Thema Inflation reden.
Genau, willst du nämlich wissen, unser Team Test und Analyse hat es dafür nämlich auch noch ausgemittelt, wie hoch die Inflation im Durchschnitt war.
Achso, ich soll raten.
So ein Gefühl, es war wahnsinnig
schwer. Ja, also unter 2%, weil wir hatten eine ziemlich lange Phase in den 2010er Jahren, wo die Inflation, also die Zinsen lagen nochmal weit unter, nämlich negativ, lagen unterhalb der Inflation, aber die Inflation war insgesamt auch nicht so hoch. Irgendwas, 1,5 und 2%.
1,9%.
Ah doch, immerhin so nah an 2% dran.
Was natürlich heißt, du hast eigentlich real 0,5%
yes.
Negative Rendite jedes
ja,
Jahr
ich
gemacht.
Ich habe mir schon gedacht. Ja. Mhm.
Du hast jedes Jahr ein halbes Prozent Geld verloren. Also
du hast jedes Jahr einen Negativzins, einen Strafzins bezahlt, könnte man fast schon sagen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen arg übertrieben, ne? Aber das ist sehr wichtig, diese nominale Realbetrachtung. Ja? Du hast dein Geld dahingelegt, hast dir riesen Aufwand gemacht, weil du dauernd den besten Zins in der gejagt bist und hast über 25 Jahre effektiv Geld verloren. Du kannst dir für 2025 für deine 14.100 oder 800 Euro oder sowas weniger kaufen, im Schnitt weniger kaufen als für deine 10.000 Euro im Jahr 2000. Und wenn man kurz mal drüber nachdenkt, ist das auch total logisch. Also wahrscheinlich würden jetzt die meisten sagen, oh, das kommt mir gar nicht so viel vor, weil wenn wir jetzt kurz mal überlegen, vor 25 Jahren, was da Sachen gekostet haben, ja, ich komme jetzt nicht mit der Kugel Eis oder mit dem Schnitzel im Restaurant an und so weiter, aber es erscheint uns…
Aber Beispiel aus meinem Leben, ich habe als Gymnasiast, wenn wir Nachmittagsunterricht hatten, habe ich mir einen Schülerdöner gekauft. Und der hungrige Teenager, der ich war, ich habe für 5 Euro 2 Schülerdöner gekauft.
Wow, 2.
Der hat 2,50 gekostet, der Schülerdöner. Das ist jetzt, und das ist noch nicht mal 25 Jahre her. Also wir sind nicht im Jahr 2006. Ich weiß nicht, was ein Schülerdöner kostet, aber
5 oder 6 Euro.
Also bei uns um die Ecke hier ums Büro kostet ein Döner, glaube ich, 7 Euro.
Klar, aber das ist kein Schülerdöner. Das muss man
genau, das normale Döner. Aber damals hätte der normale Döner 3 Euro gekostet. Das war ein 50 Cent Unterschied.
Ja, ist ein bisschen mehr heute, glaube ich, ist 1 Euro oder 2 Euro, das weiß ich jetzt gerade nicht, sondern müsste ich meine Kinder fragen, die wissen das sofort. Ja, aber irgendwas.
Das ist schon brutal.
Genau. Und deswegen, glaube ich, ist das für uns alle sofort einsichtig, ja, dass 10.000 Euro im Jahr 2000 heute sehr viel mehr wert sind als 14.000 Euro. Und insofern war es eine schlechte Geldanlage. Punkt.
Und das Problem ist aber natürlich, du hast jetzt, also entweder du hast Tagesgeldhopping gemacht, dann hast du schon Aufwand investiert.
Ja.
Also du hast da Zeit rein investiert. Du hast zum Beispiel bei uns im Tagesgeldrechner Tagesgeldkonten verglichen. Vielleicht Aktionszeiträume genutzt, dann nach 6 Monaten nochmal ein neues Tagesgeldkonto eröffnet. Dann musstest du das alte wieder kündigen. Du hast dich beim neuen identifizieren müssen. Dann musst du das Geld dahin überweisen. Vielleicht denkst du auch, boah, das ist mir zu viel Nervenkitzel, alles auf einmal zu überweisen. Ich überweise erst einen kleinen Teil und dann, wenn ich sehe, das ist angekommen, überweise ich den großen Teil, weil ich dann ein Auto vervollständigen kann in meinem Online-Banking. Das ist viel Zeit, das ist auch viel Stress und das war halt am Ende irgendwie umsonst, weil dich die Inflation einfach wie so ein, boah ja, wie wenn du joggen gehst und da ist halt einfach jemand ein bisschen schneller als du und die Inflation, die ist halt so an dir vorbei und hat irgendwann einfach Ciao gesagt und ist ausgecheckt und war halt auf und davon.
Also mir fallen da eine ganze Blumenstrauß an Sachen ein, die halt da in Deutschland immer noch falsch laufen. Erstens, dass wir uns halt so sicherheitsorientiert dann immer noch sind, ja, das klingt halt erstmal gut. Das war vor ein paar Jahren noch viel extremer, wo es dann tatsächlich mal 4% gab, ja, dann denken sich alle Leute, wow, 4%, das ist ganz toll, da brauche ich nicht groß über Aktien nachdenken, nur ob ich jetzt irgendwie 6 oder 7% kriege, wenn ich 4% sicher kriege. Bloß hatten wir zu dem Zeitpunkt halt auch 6% Inflation. Das muss man halt auch so, das gehört halt auch zur Wahrheit dazu gehört, ja. Und jetzt heute ist es das Gleiche. Oh, super, ich habe jetzt hier ein schlechtes Konto, wo vielleicht irgendwie kriege ich nur 0,3% drauf und so weiter. Und jetzt bietet mir hier irgendjemand, was ist denn realistisch gerade, 1,7% oder so an. Das ist dann irgendwie das, was weiß ich, ja, kann ich auf dem Schnell, also das Fünffache oder noch mehr, das 6-7-fache an Zinsen. Aber das ist der falsche Maßstab. Der falsche Maßstab, weil das, was du gerade angesprochen hast, eigentlich müssen wir schauen auf die Inflationsrate und es geht auch nicht darum, die Inflationsrate auszugleichen. Wir brauchen, darum geht es natürlich jetzt eigentlich, ja, für echten Vermögensaufbau, dass wir uns später mal mehr gönnen können. Das ist der Witz bei der Altersvorsorge, wir wollen ja uns mal richtig was von dem Geld können, müssen wir die Inflation schlagen und zwar ordentlich schlagen. Da geht es auch nicht um 0,3 mehr als die Inflation oder irgendwas in Richtung, sondern um 2, 3, 4 Prozentpunkte mehr. Das, als die Inflation.
Das Problem ist ja so ein bisschen, du hast so ein, sorry für die Tour de France-Analogie schon wieder, du bist ja wie in so einem Radrennen, in dem du jetzt weißt, okay, es geht jetzt am Anfang bergauf, dann geht es ein Stück bergab und dann geht es ganz lange flach bis ins Ziel. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Inflation im Flachen schneller ist, das Problem ist ja, du verdienst jetzt Geld, jetzt steckst du Geld in deine Altersvorsorge, steckst ja Geld in einen ETF, es geht bergauf und du fährst da eigentlich ganz gut hoch, der Wert von deinem ETF steigt, dann fährst du irgendwann runter, das ist auch noch okay. Jetzt kommt aber deine Rente und du wirst halt nicht mehr einzahlen, sondern du entnimmst ja jetzt Geld, aber du bist ja auf dein Vermögen angewiesen und das heißt ja, du musst in diesem Bergaufstück dir so viel Vorsprung auf die Inflation rausarbeiten, dass in dem Flachstück, wo die Inflation schneller ist als du, dass du das bis ins Ziel retten kannst.
Genau, du musst einen sicheren Vorsprung vom Peloton arbeiten, dass du dich auf keinen Fall, bleiben wir bei der Front Tour de France, arbeiten, weil du weißt, im Flachstück sozusagen verlierst du langfristig.
Und du willst ja dann das Siegerfoto, genau, wo du deinen Sponsor herzeigen kannst und so schön über die Linie rollen. Du
brauchst über den Berg drüber schon so viel Vorsprung, dass du gut ins Ziel und auch die Arme breit machen kannst. Finde ich ein sehr schöne Analogie. Was es halt auch zeigt an dieser ganzen Geschichte, wie gut, ich denke vor allen Dingen in Deutschland, aber bestimmt nicht nur in Deutschland, dieses Werben mit Zinsen immer noch funktioniert. Und das wissen die Banken ganz genauso. Und ich darf mal an ein ganz altes Bild, noch nächstes Bild, erinnern, hier bei Finanzip, die Hühnerleiter am Kapitalmarkt. Das muss ich kurz erklären, weil vielleicht kennen es ja doch eigentlich nicht. Ne? Man stellt sich eine Hühnerleiter vor, wo die Hühner halt übereinander sitzen. Und auf einer Hühnerleiter ist es halt so, dass es den Hühnern oben besser geht als denen unten, weil denen unten wird auch ein Kopf gekackt, muss man deutlich dazu sagen. Ja? Und auf der untersten Sprosse der Hühnerleiter sitzen die Sparer, die Zinsen bekommen. Eins weiter oben sind diejenigen, die diese Einlagen, die Spareinlagen bekommen. Ja? Dafür nur, sagen wir mal Größenordnung, 4,3% im Schnitt zahlen müssen, im Maximalfall. Viele Banken zahlen viel weniger. Und die dieses Geld aber, das wir Sparer denen geben, wir reden natürlich von den Banken, von den Kreditgebern, genau, in Krediten vergeben. Und das weißt du auch, als Kredit für den Kredit deutlich mehr bezahlen musst. Das ist das Grundgeschäftsmodell eines Kreditinstituts.
Kann man total gut sehen, einfach mal nebeneinander auf einem Screen den Finanztipp-Tagesgeldvergleich und den Finanztipp-Kreditvergleich aufmachen und auf die Zinssätze schauen.
Da wird es ein bisschen schlecht, ne? Weil dann zahlst du ein bisschen schnell bei 6, 7, 8% oder sowas, die du für einen Ratenkredit zahlst. Vielleicht sogar im Moment mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht. Für einen Baukredit liegen wir bei, weiß ich nicht, knappen 4% oder so im Moment. Also da kann man sehen, ein Kredit ist teurer, als was ich an Zinsen bekomme. Das ist eines der Grundgeschäftsmodelle einer Bank, eines Kreditinstituts.
Sie wollen ja Geld verdienen.
Genau. Und wie kommst du nochmal eine Stufe weiter nach oben, ganz oben? Naja, das sind dann natürlich was? Die Aktionäre, die sind im Grunde genommen auch die Unternehmen, die wirtschaften, die letztendlich höhere Renditen mit ihrem Geld erzielen, auch erzielen müssen, weil A, müssen auch die Inflation schlagen. Unternehmen muss seinen Gewinn steigern, weil seine Kosten steigen durch die Inflation. Man muss mindestens mal seinen Gewinn halten und dadurch, oder seine Gewinnspanne halten, dadurch den Gewinn steigern. A und B müssen Unternehmen natürlich auch was? Zinsen bezahlen. Die nehmen nämlich auch Kredite auf in allermeisten, nicht alle, aber in sehr vielen Fällen und müssen deshalb auf ihr Geld, mit ihrem Geld mehr Gewinn, mehr Rendite erzielen, als was sie an Zinsen an die Bank zahlen. Deswegen eines der Grundprinzipien, warum Aktien steigen, weil sozusagen die Renditen höher liegen müssen als die Zinsen. Was ich aber eigentlich sagen will, dieses ganze Tagesgeldhopping und das geworben wird mit Aktionszins 2% oder was auch immer, das hält uns auf der unteren Stufe fest. Es erscheint uns gerade als Deutsche sicher und deswegen bleiben wir auf dieser unteren Stufe der Hühnerleiter als Sparer sitzen und lassen uns auf den Kopf kacken.
Das ist ja auch das Krasse im Vergleich. Wir in Deutschland sind ja, und ich denke mal auch ihr in der Finanztipp-Community, wir sind einmal auch, also ihr seid wahrscheinlich im deutschen Vergleich krass überdurchschnittliche Sparer, also von dem Geld, das ihr zurücklegt, ganz egal, ob du das jetzt investierst oder sparst auf ein Tagesgeldkonto. Aber auch wir Deutschen insgesamt sind im internationalen Vergleich absolute Top-Sparer.
Ja, Sparquote ist sehr hoch in Deutschland.
Das Problem ist nur, dass auf der Vermögensseite auch im internationalen Vergleich total wenig hängen bleibt.
Absolut.
Und das ist halt das krasse Ergebnis daraus, weil man eben so auf diesen Spatz in der Hand fokussiert ist.
Wir kriegen immer wieder so kurze Einblicke in Erbvermögen sozusagen, ja, was dann bei Oma oder Opa sozusagen irgendwie an Geld, jetzt mal nicht Immobilien, sondern an Geld.
Vielleicht dazu sagen, in den Finanztipp-Expertengesprächen, ganz oft, die ums Thema Erben gehen.
Genau. Kriegen wir mal so Einblicke und dann hast du ganz oft den Einblick, ja, da liegen halt wirklich signifikante Geldbeträge, da freuen sich die Erben natürlich drüber, aber die sind da rumgelegen auf irgendwelchen Konten, ja. Und man will sich gar nicht ausmalen, wenn das nicht die letzten, weiß ich, wissen wir ja nicht, ja, aber die letzten 20, 30 Jahre da nicht rumgelegen wäre, sondern in Wertpapieren vererbt worden wäre, dann würden sich die Erben nochmal ganz anders freuen. Oder anders gesagt, Oma und Opa hätten nochmal viel besser leben können tatsächlich auch, ja, ob sie jetzt gebraucht haben oder nicht. Jetzt kurz großer Disclaimer, bevor wir jetzt hier falsch verstanden werden. Natürlich nochmal, macht es Sinn, wenn du ein schlecht verzinstes Konto hast. Wie gesagt. Die allermeisten Banken geben ja weit weniger als 1%, 0,5% oder noch mal drunter. Ich weiß gerade nicht, wo der Durchschnittszinssatz für Tagesgeldkonten bei der Bundesbank liegt, aber er liegt sehr weit drunter. Dann macht es natürlich absolut Sinn, zu einem gut verzinsten Konto mit irgendwas 1,5, 1,7, 2% vielleicht sogar zu wechseln. Gar keine Frage. Es geht mir darum, sich nicht in die vermeintliche Versicherheit zu begeben, zu sagen, ach, ich kriege da ja ganz gute Zinsen, dann muss ich mich mit dem Thema Vermögensaufbau nicht beschäftigen. Es muss sein, wenn du, und das werden die meisten der Fall sein, liebe Hörer, wenn du auf Vermögensaufbau für deine Altersvorsorge angewiesen bist, dann wird das über Zinsen nicht funktionieren. Das haben wir heute den Beweis geliefert, beziehungsweise die Kollegen aus unserer Expertenredaktion. Wenn ich halt über 25 Jahre nur 1,43 oder 1,57% Zinsen erziele, obwohl ich immer den besten Zins erwischt habe, dann glaube ich, kann man sofort einschätzen. Wird nicht reichen.
Ist ja auch total okay, wenn du jetzt sagst, boah, ich habe meinen ETF-Sparplan, das läuft alles. Das ist für mich so ein Spleen, ich mache das gerne. Voll okay. Wenn man da Bock drauf hat, ist ja total in Ordnung. Das Ding ist nur, es ist keine Strategie.
Genau, solange es ist schon eine Strategie, es ist leider die falsche.
Keine gute.
Es ist keine gute, das muss man so sagen. Ja. Das ist übertriebenes Sicherheitsdenken, weil du dein Geld, wenn du das mit dem Großteil deines Geldes machst, nicht genug von deinem Geld für dich arbeiten lässt.
Ich habe extra eine Analogie dafür vorbereitet. Die muss ich jetzt zum Schluss noch loswerden.
Klar.
Es geht keine Folge ohne schlechte Analogie. So ein bisschen, wenn du Klamotten kaufst, wenn du nur noch alte, durchgelaufene Unterhosen hast, also ein schlechtes Tagesgeldkonto, kauf dir auf jeden Fall neue Unterhosen. Das ist sinnvoll.
Die sind's wert.
Die sind's wert. Das Problem ist nur, du brauchst ja auch ein Outfit, das du so ins Büro, wo auch immer, zum Date, keine Ahnung, anziehen kannst. Da bringt es wenig, den Fokus aufs Kaufen von Unterhosen zu legen. Also aufs Tagesgeldkonto, sondern schau,
schon gefragt,
dass du dir ein ganzes Outfit kaufst und nicht nur Unterhosen.
Okay, falscher Fokus, nur auf die Unterhose. Okay, bei mir wären es die Socken, aber auch da habe ich mich längst davon verabschiedet. Ich habe auch gelernt, dass man öfter neue Socken braucht. Aber früher habe ich wirklich zu lange Socken noch als Socken getragen.
Schau, ist doch richtig gut. Du hast ja gekauft regelmäßig neue Socken, mach kein Tagesgeld-Hopping mehr.
Wo ich immer so bei einem andocken kann, ist es nicht schön.
Cinderella-Story ist es heute. Dann kommen wir zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern, bevor wir hier noch abstrusere Vergleiche
ableiten. Ich will nicht über E-Mail beim Date nachdenken, der anbringt, dass er sich aber eine neue Dose gekauft hat.
Der kluge Mann baut vor.
Ja, ja.
Petolinio möchte wissen, Hazer Edi, was wäre bzw. ist für euch der sinnvollste ETF?
Ja gut, okay, das kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht auswendig beantworten, aber dafür haben wir einen ETF-Finder bei Finanztip. Einfach mal eingeben, Finanztip ETF-Finder. Wir schauen uns regelmäßig an, welche ETFs, weltweite ETFs natürlich, in den letzten 5 Jahren am besten abgeschnitten haben. Ja, da gucken wir auch gar nicht groß auf die Kosten, sondern einfach, die sind eh von den Kosten her alle total nahe beieinander und auch ehrlich gesagt sind auch die weltweiten ETFs von der Performance her sehr nah zusammen. Aber wir machen uns trotzdem die Mühe für euch, die auch rauszusuchen. Und auf welchen Index übrigens, wenn das die Frage ist, also MSCI World oder MSCI ACI, ACVI, All Countries World Index oder FTSE All World und etc. Das kann dir keiner sagen, ob das die nächsten 15 oder noch mehr Jahre besser läuft als der andere. Insofern kannst du bedenkenlos da jeden ETF nehmen. Kleiner Hinweis noch, da sind aber auch nachhaltige ETFs drin, die also bestimmte Branchen, bestimmte Aktien und so weiter nach gewissen Umweltkriterien Nachhaltigkeitskriterien kann man filtern. Genau, kannst du einstellen, ob du diese ETFs angezeigt haben möchtest oder nicht.
Ich mache zum Beispiel mal 3 Kriterien. Weltweiter Index, den wir empfehlen,
ist klar.
Kostenquote okay und ist der Name so weit weg von dem anderen, damit ich ihn für die Finanztipp 3x10 Strategie im
Depot gut unterscheiden kann. Dass du dir noch merken kannst, welcher ist.
Damit es auf einen Blick klar ist. Die zweite Frage kommt von mademoiselle.arg. Hey Saidi, ich habe eine Lebensversicherung, die schon Jahre läuft. Was tun, wenn man das Geld effizienter anlegen will?
Also, gibt eine ganze Reihe von Sachen zu bedenken, die schon Jahre läuft, ist halt die Frage, wie alt die ist, wenn sie 2004 und früher abgeschlossen worden ist, also mittlerweile vor 21 Jahren, dann ist die Auszahlung steuerfrei. Das muss man einfach wissen, das gibt es heute nicht mehr. Ja, so. Das ist halt ein gewisses Asset. Wenn ich das Geld da drin lasse, dann ist es später steuerfrei. Aber viel wichtiger ist noch, wie lange ist die Restlaufzeit noch? Ich weiß nicht, wie alt Mademoiselle ist. Ja, wie lange soll das Geld da noch drin bleiben? Je länger, je jünger du bist, desto tendenziell eher lohnt es sich, das Geld rauszuholen, weil du dann die Steuer und die Verluste, die, in Anführungszeichen, die du machst, sind keine Verluste, die sind schon heute da, also die Steuer, die du zahlst, ja viel eher noch aufholen kannst. Wie aufholen? Naja, indem ich das Geld sinnvoll, in einem vernünftigen Verhältnis für mich, zum Teil auf einen Aktien-ETF lege, zum Teil vielleicht auch sicher anlege. Und das wiederum kann man nur beantworten, wenn ich wüsste, wie du, wie Mademoiselle insgesamt von ihrem Geld her aufgestellt ist. Das heißt, du musst einfach insgesamt schauen, wenn du dir die Lebensversicherung auszahlen lässt, wie viel von Prozent meinem Geld will ich riskant, aber renditeträchtig in Aktien-ETFs anlegen, welchen Teil möchte ich sicher auf Tagesgeld, Geldmarkt-ETF, vielleicht Festgeld anlegen. Aber so eine Entscheidung nie nur für die einzelne Lebensversicherung treffen, sondern die Lebensversicherung im gesamten Kontext, wie bin ich insgesamt mit meinem Geld aufgestellt bin, treffen.
Und die letzte Frage kommt von Finn Brüning. Er fragt, BU als Beamter auf Lebenszeit notwendig?
Ich würde mal so sagen, ja, also in vielen Fällen wahrscheinlich nein. Wenn ich Beamter auf Lebenszeit bin, dann bin ich schon ausreichend abgesichert. Was ich aber machen kann, das kriege ich auch regelmäßig in aller Regel eine Mitteilung von meinem Dienstherrn, wie das so schön heißt, wie mein Ruhegehalt aussieht. Na, also wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer, in aller Regel aus gesundheitlichen Gründen, in den Ruhestand versetzt, vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden würde, wie sähe dann mein Ruhegehalt aus und käme ich damit klar? Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte ich noch keine BU, sondern letztendlich eine BU mit Dienstunfähigkeitsklausel, wie das so schön heißt. Also wenn ich dienstunfähig wäre, dann müsste die auch zahlen, noch zusätzlich abschließen. Meistens ist das nur am Anfang einer Beamtenkarriere nötig, wenn ich also Beamter auf Probe oder Beamter auf Widerruf, glaube ich, heißt das da noch, bin. Da habe ich meistens eine gewisse Lücke zwischen meinem Nettogehalt und diesem Ruhegehalt. Liegt in den meisten Fällen oftmals so irgendwie ganz grob bei 1.000 Euro. Deshalb ganz oft solche Dienstunfähigkeitsversicherungen, also eine BU mit Dienstunfähigkeitsklausel bei einer Rentenhöhe von 1.000 Euro typischerweise liegt. Und das kann man dann immer weiter mitmachen. Es gibt auch Fälle, wo man sagt, ich komme mit meinem Ruhegehalt im Zweifelsfall sowieso völlig gut klar. Und dann kann man auch so eine Dienstunfähigkeitsversicherung was kündigen. Und die läuft in vielen Fällen auch nur bis 55 zum Beispiel, ist ein typisches Endalter. Also ist vom Einzelfall abhängig, kann noch Sinn machen. In vielen Fällen sind Beamte da auch recht sicherheitsbedürftig und muss in vielen Fällen sicher nicht sein.
Dann sind wir schon am Ende unserer Zinsjagd-Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst
oder
anschaust. Und falls du unseren Podcast vielleicht mit Freunden oder Bekannten teilen möchtest, die, wenn mal eine Folge dabei ist, die für die interessant wären. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.